Es ist Samstag, der 14. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Eine absolute Premiere diese Woche im Presseclub. Wir sind auf Tour und melden uns aus den Katakomben der Münchner Sicherheitskonferenz. Unser Studio befindet sich mitten im Hotel Bayerischer Hof. Kann sein, dass Sirenen oder Hubschrauber zu hören sind, Gemurmel von den Gängen oder dass gleich die Security von Präsident Zelensky vorbeirauscht. Wir werden uns davon im Idealfall nicht stören lassen. Diese Münchner Sicherheitskonferenz, das bedeutendste Treffen dieser Art weltweit mit unzähligen Staats- und Regierungschefs, die teilnehmen, ähnelt in diesem Jahr einer Gruppentherapiesitzung. Der Munich Security Report, der traditionell vor der Konferenz veröffentlicht wird, hat es auf den Punkt gebracht. Die Welt befinde sich, heißt es dort, in einer Phase der Abrissbirnenpolitik. Es geht nicht um eine Reform der bisherigen Weltordnung, nicht um Anpassung, sondern um gezielte Zerstörung bestehender Strukturen. Die fetteste Abrissbirne befindet sich dabei nicht in München, sondern in Washington oder vermutlich in Mar-a-Lago, eine orangefarbene Birne. Ausgerechnet der Präsident jenes Landes, das die internationale Ordnung nach 1945 so entscheidend mitgeschaffen hat, reißt sie nun ein. Multilateralismus von gestern. Völkerrecht, who cares? Bündnissolidarität auch Schnuppe. Oder, wie es Bundeskanzler Friedrich Merz hier eben auf der Münchner Sicherheitskonferenz mit Blick auf die Weltordnung gesagt hat.
Diese Ordnung, so unvollkommen sie selbst zu ihren besten Zeiten war, sie gibt es so nicht mehr.
Für Europa bedeutet das, die Zeit des Zurücklehnens ist vorbei. Die USA sind kein verlässlicher Partner mehr und während Russland in der Ukraine weiter Krieg führt und China im Osten neue Machtansprüche stellt, rätselt man in Europa, wie es weitergehen kann. Wie könnte sie also aussehen, die neue Weltordnung, und welche Rolle können Deutschland und Europa darin einnehmen? Ihr hört, heute geht es um die ganz großen Fragen und das macht natürlich nur Sinn, wenn man besonders kluge Menschen am Start hat. Das ist hier glücklicherweise der Fall, der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Markus Preis. 8 Jahre lang war er Leiter des ARD-Studios in Brüssel. Inzwischen ist er Chef im Hauptstadtstudio der ARD. Er sagt, Europa redet gern von strategischer Autonomie, scheitert aber immer noch viel zu oft an nationalen Eitelkeiten und kleinteiligen Kompromissen, wenn es um echte Machtfragen geht. Marina Kombaki, meine Kollegin, die stellvertretende Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros, hat eine tiefsitzende Passion für Außen- und Verteidigungspolitik und kann so präzise und anschaulich wie kaum jemand sonst beschreiben, wie sich der deutsche Kanzler im neuen chaotischen Zeitalter der internationalen Politik zurechtfindet. Und Georg Mascolo, einer der bekanntesten Investigativreporter dieses Landes, Bestsellerautor, ein Kenner der transatlantischen Sicherheitspolitik und deshalb auch ein alter Hase auf der Münchner Sicherheitskonferenz, auch wenn man es ihm natürlich nicht ansieht. Er sagt, Europa hat seine Macht viel zu selten genutzt und die NATO ist verwundbarer, als viele wahrhaben wollen. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr dabei seid.
Schön, hier zu sein.
Hallo.
Hallo.
Ja, ich sagte es, wir sitzen im Bayerischen Hof ein Stockwerk weiter, verhandeln Minister, Generäle, Lobbyisten, unten drängen sich Delegationen durch die Lobby und wir haben hier unser eigenes kleines Presseclub-Studio aufgebaut. Alle wichtigen Akteure sind da, alle bringen ihre Perspektive mit und wir versuchen heute dieses Stimmengewirr ein bisschen zu sortieren. Marina, erstmal dein Eindruck, bevor wir in die große Analyse einsteigen. Wie nimmst du die Stimmung hier im Hotel in diesem Jahr wahr?
Es ist voll, es ist stickig, es ist eng. Alle bemühen sich darum, hier möglichst nett und freundlich, sind ja höfliche Menschen, zueinander zu sein. Aber gelegentlich passiert es dann doch, dass man einen Ellbogen plötzlich irgendwie in die Rippen bekommt.
Ja, also für alle Leute, die ganz neidisch auf uns schauen, ich kann persönlich sagen, also hier durch die Gänge sich zu wuseln, ist eigentlich gar nicht so toll. Und als Journalist kommt man in die wichtigsten Säle eh nicht rein. Georg, du kennst die Sicherheitskonferenz seit vielen Jahren. Fühlt sich diese in irgendeiner Form anders an für dich?
Also eigentlich gibt es ja einen Satz, den man hier in München schon nicht mehr hören möchte. Der heißt, So ernst war es noch nie, so drängend war es noch nie.
Schon oft gehört,
so viele wichtige Leute waren überhaupt noch nie da. Und in diesem Jahr fühlt sich dieser Satz dann doch beklemmend wahr an, weil alle wissen, dass Großes, Großes auf dem Spiel steht. Insofern auch für mich eine besondere Konferenz.
Die Konferenz eröffnet wurde mit einer Rede etwa einer halben Stunde vom deutschen Bundeskanzler. Das gab es am ersten Tag so noch nicht. Ist so der erste Eindruck, den wir hier gemeinsam auch sammeln konnten. Markus, was war dein Eindruck? Welchen Eindruck hat Friedrich Merz hier hinterlassen?
Also die Rede war natürlich ausführlich, analytisch, hat die Probleme beschrieben, aber was mir hängen bleibt, ist, dass er sozusagen vom Neuen Testament ins Alte gewechselt ist. Nicht nochmal die linke Backe hinhalten nach dem vergangenen Jahr, sondern mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich finde, er hat sehr deutlich
gegenüber den USA,
den USA gesagt, wo die Grenze ist. Er hat gesagt, dieser J.D. Vance hat recht, dieser MAGA-Kulturkampf, der ist nicht unserer. Hier gibt's Grenzen für Meinungsfreiheit. Und die sind da, wo es zum Beispiel um Menschenrechte geht. Und das den Amerikanern, die ja quasi in den ersten Reihen da auch sitzen, so direkt zu sagen, ist auf jeden Fall ein gewollter Move. Und ich finde auch ein relativ starker. Und der zeigt halt auch, dass sich etwas ändert. Wir sprechen über eine veränderte Weltordnung. Und da sieht man halt auch, da gibt es ein neues Selbstbewusstsein.
Marina, du hörst dem Bundeskanzler auch oft zu. War das für dich ein anderer, selbstbewussterer Merz? Oder kanntest du den schon?
Das war ein Merz, wie er sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet hat. Wir haben Merz auf dem Weltwirtschaftsforum im Januar in Davos gehört. Auch da keimte dieses neue Selbstbewusstsein bereits. Was dann folgte, war die Regierungserklärung Ende Januar im Bundestag. Auch das war nochmal, ja, schon so ein emanzipatorischer Ton, den er da angeschlagen hat. Aber dass er dieses Forum, dieses Podium hier in München nutzt, um eine Erwiderungsrede zu halten auf die Rede, die der US-Vizepräsident Vance vor, ja, ziemlich genau einem Jahr an selber Stelle gehalten hat, in dem Merz jetzt sehr klar wirklich mit Kernprinzipien der amerikanischen oder der Trumpschen Außen- und Innenpolitik in die Kritik geht. Das fand ich doch mutig und wirklich, es war ein Zeichen neuen Selbstbewusstseins.
Georg Mascolo hat es gesagt, man hört hier, so ernst war die Lage noch nie. Ich vernehme das auch so. Und hier soll tatsächlich, auch Friedrich Merz hat es ja angedeutet, über eine neue Weltordnung mitverhandelt werden. Zumindest über allem schwebt die Frage, wie verlässlich die USA noch sind. Georg, wird hier aus deiner Sicht dann eher versucht, die alte Ordnung noch so viel davon in die Gegenwart zu retten? Oder geht es tatsächlich darum, eine neue zu skizzieren, zu entwerfen?
Ich glaube, dass die allermeisten Menschen, die hier sind, und zu denen zähle ich mich auch, sagen würden, dass die alte Ordnung uns an vielen Stellen, so unvollkommen sie auch gewesen sein mag, an vielen Stellen ja gut gedient hat, sodass wir uns sicher an diesen Abrissarbeiten nicht beteiligen werden. Übrigens hat Friedrich Merz das ja auch gesagt. Es sind dann so Nebensätze gewesen, indem er sagt, Klimaschutz, die Weltgesundheitsorganisation.
Also einen Tag nachdem Donald Trump in den USA den Klimaschutz als so ist negierungswürdig so ist deklariert hat.
Noch vor einigen Jahren hätten wir hier gesessen und hätten über das Problem von Pandemien gesprochen. Also natürlich reden wir über Fragen wie Krieg und Frieden, aber es sind nicht die einzigen, die in Wahrheit unsere Ordnung und unsere Gesellschaften bedrohen würden. Das heißt, Friedrich Merz erinnert auch daran, dass es globale Güter gibt, die wir zu verteidigen haben, für die wir Organisationen haben, die wir nicht rückabwickeln wollen, die wir versuchen wollen zu erhalten, selbst wenn die USA aussteigen. Und ich will diesen einen Satz noch sagen, ich finde das Interessante bei Merz nicht nur, was er gesagt hat, sondern auch, wann er es gesagt hat. Er sagt, diese Konferenz fängt damit an, dass ich auf deutschem Boden als deutscher Bundeskanzler eine Rede halte. Ich erwidere hier auf niemanden, sondern ich setze hier den Ton für all das, was zu diskutieren ist. Das zeigt schon auch ein Selbstbewusstsein, das vor allem deshalb so interessant ist, weil so in den vergangenen Monaten ja oft das Gefühl ist, man sagt, Merz ist dann doch eher ganz vorsichtig und will da Trump nicht so sehr provozieren. Das, glaube ich, ist jetzt einmal vorbei. Jetzt nimmt er eine klare Position ein. Ich halte das für gut, für richtig und auch für notwendig.
Ich glaube, dass auch da eine Rolle spielt, dass er sich natürlich auch innenpolitisch profiliert. Also wir sehen innenpolitisch, da geht es an vielen Stellen nicht vorwärts. Und mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir geht, Marina, auf den Reisen ist, er Er profiliert sich jetzt auch als derjenige, der sagt, so, jetzt kein, ich sag's mal ganz hart, kein Bullshit mehr, jetzt gibt's Realpolitik pur, ich spreche das auch aus. Was er noch nicht mitbringt.
Das hat er von Bärbel Baas gelernt.
Was er noch nicht mitbringt, ist sozusagen die Umsetzung. Auch in den Bereichen. Also Wolfgang Ischinger, der Leiter der Sicherheitskonferenz, hat die Konferenz mit Fragen an die sozusagen Teilnehmer eröffnet und hat gesagt, die Europäer, die Frage ist, könnt ihr mehr als Reden halten? Die Antwort steht auch bei Friedrich Merz noch aus. Aber es war eine gute Analyse und zwar war scharf.
Auffällig ist in diesem Jahr, weder der amerikanische Präsident noch sein Vize sind hier in München, sondern nur in Anführungszeichen Außenminister Marco Rubio und etliche Senatorinnen und Senatoren. J.D. Vance hatte ja im vergangenen Jahr mit seiner Rede für ordentlich Furore gesorgt. Wie deutet ihr dieses Ausbleiben der allerhöchsten Spitze? Ist das schon ein Signal eines echten Rückzugs? Zumindest das Trump-Amerika aus solchen transatlantischen Strukturen, multilateralen Strukturen, wie es ja letztlich auch diese Konferenz hier ist.
Eine Weile gab es in Berlin die Befürchtung, dass Vance wiederkommt und die große Frage war,
das
wie,
wollte auch keiner,
wie toppt er denn den Auftritt vom letzten Mal? Und als es dann hieß, Vance kommt gar nicht, hatte ich den Eindruck, in gewisser Weise ist das schlüssig. Was folgt denn auf den ausgestreckten Mittelfinger? Die Abwesenheit. Also es ist eine Art zu sagen, ihr nehmt euch zu wichtig, ihr seid mir nicht so wichtig, wie ihr es glaubt.
Nicht wenige haben in der Rede von J.D. Vance aus dem vergangenen Jahr tatsächlich einen fetten, ausgestreckten Mittelfinger an Europa speziell gesehen und die transatlantische Freundschaft. Wir hören, weil es so schön war oder so schlimm, noch einmal kurz rein.
The threat that I worry the most about vis-à-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within, the retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. As President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger.
Also der letzte Teil, um es kurz zu übersetzen, da würden wahrscheinlich die meisten zustimmen, dass jetzt die Zeit ist, wo Europa auch eine größere Rolle, mehr Verantwortung übernehmen will. Aber das Pikante war natürlich das Erste, was wir gehört haben, dass die größte Bedrohung für Europa nicht etwa von einem Regime wie Russland kommt, auch nicht von einer Diktatur wie China, sondern dass es aus Europa selbst kommt. Und damit meinte er vor allem die vermeintliche Negierung der Meinungsfreiheit. Christoph Heusgen, damals noch Chef der Sicherheitskonferenz, sprach danach von einem europäischen Albtraum und meinte, diese Konferenz habe gezeigt, dass dieses Amerika unter Donald Trump auf einen anderen Stern lebt. Markus, war das auch dein Eindruck?
Ja, ich finde, ich habe vor allen Dingen jetzt den Eindruck, wenn du das nochmal vorspielst, das war ja noch sozusagen direkt nach der Amtseinführung. Und wenn man diesen Satz auch zum Thema Meinungsfreiheit dann nochmal in Kontrast dazu legt, was in den USA danach passiert ist, wie sehr es in den USA eine Meinung geben soll, wie mit Journalisten umgegangen wird, wie mit Comedians umgegangen wird, also was in diesem Land passiert, um die Meinungsfreiheit zu verengen, dann finde ich das noch extremer, das mit einem Jahr Abstand nochmal zu hören, als es damals schon war.
War das quasi das Ende der transatlantischen Freundschaft?
Es war jedenfalls die Ankündigung eines Kulturkampfes, wo wir in einer ganz wesentlichen Frage dieser Teil Amerikas, und ich möchte schon immer daran erinnern, das ist auch nur ein Teil Amerikas, also diejenigen, die unter Trump am allermeisten leiden, jedenfalls sehr viele, sind auch die Amerikanerinnen und Amerikaner selbst. Aber das ist, was Vance da gemacht hat. Er hat auf die fundamentalste Art und Weise unser Bündnis in Frage gestellt, weil er gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob wir hier eigentlich gemeinsame Werte verteidigen. Da ging es nicht mehr um das, du hast es gesagt, was immer eine Rolle gespielt hat. Teilen wir eigentlich fair auf, wer hier welche Lasten trägt? Da waren wir schon ganz schön bequem. Aber zu kommen und zu sagen, ich weiß gar nicht, ob wir hier was Gemeinsames verteidigen und dann zu gehen und nochmal Alice Weidel zu besuchen, das war schon außerordentlich. Und ich will auch daran erinnern, dass Friedrich Merz ja bekanntlich seine Politik, was das Schuldenmachen angeht, aufgibt, nachdem er von dieser Rede von Wentz, ich glaube, er ist im Saal gewesen.
Er war im Saal und wenige Tage darauf fuhr Zelensky ins Oval Office und das war der Moment, in dem Zelensky von Trump so niedergemacht wurde. Ja. Das war alles in diesem Monat Februar, das war der Beginn dieses Schreckensjahres.
Ja, es ist ja immer so, ich glaube, dass es so ist, dass die Geschichte manchmal so Zeiten bereithält, die sind dann voller Hoffnung und dann gibt es Zeiten, die halten einfach Warnungen bereit. Und die Wentz-Rede und auch das, was wir in den Monaten danach erlebt haben, zähle ich in diese Kategorie. Wir sehen, dass eine alte Ordnung verschwindet. Wir sehen noch nicht, wie die neue aussehen könnte. Und das muss jetzt passieren.
Die werden wir hier ja skizzieren. Und von dem Rückblick, was hier vor einem Jahr war, sind wir wieder zurück in der Gegenwart. Bundeskanzler Merz trifft hier in München nicht nur den Außenminister Marco Rubio, sondern auch den Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, einen Demokraten, dem auch Ambitionen nachgesagt werden, der nächste Präsident zu werden. Marina, ist es diplomatisch klug, jetzt quasi mit beiden Seiten zu sprechen oder verprellt man dann diese sehr ehrpusselige Trump-Regierung, wie wir sie kennengelernt haben, zugleich?
Das ist eine sehr heikle Verabredung, die Merz da tatsächlich eingegangen ist, also den Gavin Newsom zu treffen. Denn was den Kanzler schon sehr aufgeregt hat, war, Georg, du hast es gerade erwähnt, das Treffen von Vance mit Weidel vor einem Jahr hier. Das wurde als unbotmäßige Einmischung in deutsche Innenpolitik interpretiert. Nun trifft Merz hier den Newsom. Das ist eine Steilvorlage. Die Amerikaner können es auch als Einmischung in innenpolitische Belange angesichts der Ambitionen von Newsom interpretieren. Ich halte es ja noch für richtig, weil es wichtig ist, eben tatsächlich auch über das Regierungslager hinaus natürlich Kontakte zu halten zu den Amerikanern. Aber man merkt eben auch, es ist eben auch Ausdruck dieses Merz'schen Selbstbewusstseins. Ich glaube, er traut sich was, er traut sich einiges und das hat auch mit seinem besonderen Verhältnis zu Trump zu tun, denn vor wenigen Wochen wurde er von Trump eingeladen, ihn erneut in Washington zu besuchen. Anfang März wird er nach Washington reisen. Die Einladung steht jedenfalls noch.
Markus, an dich die Frage, ob vielleicht hinter solchen gezielten Gesprächen mit Newsom auch die stille Hoffnung steckt. Also wir halten das mit Trump und MAGA noch irgendwie durch. Spätestens 2029 im Januar kehrt dann wieder das gute alte Amerika zurück. Demokratisch geführt mit einem Gentleman wie Newsom da auftritt. Oder ist es quasi zu riskant, diese Hoffnung zu haben, weil es dann doch zu sehr von der Realität ablenkt?
Also ich hoffe, dass das nicht, also hoffen darf man alles, aber ich hoffe nicht, dass sich die Politik darauf stützt, weil wir haben das schon viel zu lange gemacht. Wir haben das schon vor der ersten Trump-Wahl gehofft, dass es dazu nicht kommt. Dann war Trump 4 Jahre Präsident. Dann war Biden 4 Jahre Präsident und wir haben gehofft, jetzt ist es gut jetzt und jetzt ist es wieder normal. Trump. Also es geht schon weit über 10 Jahre. Also darauf zu hoffen, ist sicher gut, aber die Politik sollte sich nicht darauf stützen. Was ich noch sagen wollte, ist, der Unterschied zwischen dem Besuch sozusagen Vance oder dem Treffen Vance-Weidel und Merz-Newsom ist auch, Vance kann Weidel viel mehr helfen als Merz Newsom. Ich interpretiere das vor allen Dingen als etwas, es ist ja nichts, was den Demokraten in den USA hilft, die Wahl zu gewinnen, sondern es ist etwas, was den Amerikanern in der gleichen Melodie wie vorhin besprochen zeigt, ich kann das auch.
Das stimmt. Noch ist die Strahlkraft von Friedrich Merz nicht so groß, dass er die Wahlen in den USA entscheidet. Da gehe ich mit. Wir haben also die Diagnose. Amerika ist jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt launischer geworden, arg launischer. Der Schutzschirm wackelt und deshalb habe ich euch mal 3 Szenarien mitgebracht mit Blick auf eine künftige Weltordnung einer Alternative zur alten. Szenario 1, ein sogenannter postamerikanischer Westen. Also die USA bleiben doch noch irgendwie mit ihrer neuen Launigkeit im Bündnis, aber sie sind härter, egoistischer, fordern mehr Gehorsam. Szenario 2, ein Bündnis der Mittelmächte, man könnte auch sagen das Mark-Carney-Szenario. Europa vernetzt sich demnach stärker mit Ländern wie Kanada, Japan, Indien, Staaten in Südamerika oder auch Afrika, um weniger von Washington abhängig zu sein. Und Szenario 3, das wäre dann die völlige Fragmentierung der Weltordnung. Jeder dealt mehr oder weniger alleine vor sich hin. Echte Ordnung gibt es kaum noch, wenn überhaupt bilaterale Deals und Ad-hoc-Koalitionen, wie wir sie derzeit ja auch schon erleben. Georg, mit deiner ganzen Erfahrung und wenn du nur auf die Realität schaust, welches dieser drei groben Szenarien hältst du für am wahrscheinlichsten?
Also drei wird es nicht geben, aber ich glaube, dass Elemente von eins und zwei etwas sein werden, was wir sehen, weil es ja auch unterschiedliche Felder gibt. Also im Bereich der Technologie brauchen wir eine größere Unabhängigkeit. Im Bereich des Handels hat man jetzt bei Mercosur und bei dem Indien-Abkommen gesehen, ist Europa ja bereits heute eine Macht und kann sich alternativ entwickeln. Und am schwierigsten wird es in anderen Bereichen, in denen unsere Abhängigkeit so ungeheuer groß ist, Militär und beinahe noch schlimmer Geheimdienstzusammenarbeit. Da wissen wir, dass wir teilweise über Jahrzehnte das, was wir hätten tun sollen, nicht getan haben. Das heißt, aus dieser Abhängigkeit von den USA sich ein Stück zu befreien, wird eine Sache sein, die Zeit braucht.
Wir gehen gleich noch intensiver auf die Felder ein. Marina, erstmal von dir, welches Szenario wäre aus deiner Sicht denn überhaupt am wünschenswertesten?
Durchaus auch die Kombination aus 1 und 2. Es ist die Zeit vorbei, wo wir uns hinter Amerika auch verstecken können. Ja, also postamerikanisch hast du es genannt, ein postamerikanischer Westen. Ja, warum denn nicht so ein bisschen mehr europäisches Selbstbewusstsein, so ein bisschen mehr europäische Entschlossenheit? Schön wär's ja. Und was, glaube ich, diese beiden Szenarien gemeinsam haben, ist, dass wir uns verabschieden von dem, was wir, ja, eine wertegebundene Außenpolitik, wertegeleitete Bündnisse verstanden haben. Es wird jetzt sehr viel mehr um das Aushandeln von Interessen gehen oder auch um Deals gehen. Sehr situativ, heute mit dem, morgen mit wem anders. Das wird alles weniger belastbar sein als diese Institutionen, Organisationen, die wir uns in den letzten Jahrzehnten erbaut haben, wird viel Flexibilität erfordern, wahnsinnig anstrengend, aber ja, so wird es gehen.
Markus, du hast jahrelang Europa in Brüssel beim Werkeln, beim Politikmachen zugeschaut. Was ist deine Einschätzung, welches Szenario passt am besten zu der Art von politischer Handlungsfähigkeit, die du in Brüssel beobachtet und mitbekommen hast?
Also ich glaube, das wird schwer, Europa zu so einem Block zu machen, der sozusagen als solches geschlossen auf der Weltbühne agiert, in Bündnissen. Das bleibt immer eine große Herausforderung. Ich wollte einen Punkt sagen, wenn wir jetzt hier über die Weltordnung sprechen. Ich glaube,
wir suchen sie auch.
Wir suchen sie, aber ich glaube, wir werden etwas sehr Unordentliches, sehr Ungeordnetes finden. Das ist eher meine Vermutung, was jetzt in den nächsten Jahren ansteht. Etwas, wo man nicht sozusagen das Lineal anlegen kann, okay, die sind aus dem Westen, die sehen das so, die agieren an der Stelle so und man hat im Prinzip eine Vorstellung, wofür dann ein Land aus einer gewissen Himmelsrichtung steht. Aus dieser Welt kommen wir ja ein bisschen. Ich glaube, das wird deutlich unübersichtlicher und ich finde auch, wenn man jetzt bereist, der Bundeskanzler, diverse Länder und geht auch in solche. Zum Beispiel, ich fand, die Emirate sind ja auch ein Land, wenn man guckt, was machen die für eine Politik, man fragt immer, warum machen die denn da das Gegenteil von dem, was sie eigentlich an einer anderen Stelle machen. Und ich glaube, zu solchen nicht ganz klar strukturierten politischen Entscheidungen und Handlungen werden wir auch kommen, weil wir uns überall viel stärker anpassen müssen. Deswegen glaube ich, es wird eine sehr zerfranste Ordnung sein.
Mhm. Gehen wir mal davon aus, es bleibt in irgendeiner Form bei dem Szenario postamerikanischer Westen. Friedrich Merz hat hier in München klare Worte gefunden, was die neue weltpolitische Lage für Europa bedeutet.
Unsere erste Aufgabe, unsere Aufgabe als Europäer und natürlich auch als Deutsche, ist es heute zunächst einmal, diese neue Realität anzuerkennen. Das bedeutet nicht, dass wir sie als ein unabänderliches Schicksal einfach hinnehmen. Wir sind dieser Welt nicht ausgeliefert. Wir können sie gestalten.
Ist das, Marina, quasi Selbstsuggestion, eine Motivationsrede in eigener Sache oder kann das tatsächlich so kommen?
Also ein bisschen Pep-Talk, meinst du?
Ja.
Naja, erstmal ist es ja eine Binse, die neue Realität anerkennen. Ich glaube, es gibt wirklich kaum noch jemanden in Europa, der die Augen davor verschließt, dass diese Welt eine zunehmend feindselige wird und Freunde eben zu Gegnern mutieren. Aber Das Problem an Merz' Rede, an Merz' Auftritt, an diesem rhetorischen Aufbrausen, was wir jetzt hier in München erlebt haben, ist doch, dass es verpufft, dass es verklingt in dem Moment, in dem die europäische Zerstrittenheit einfach so offenkundig wird. Ich meine, ein konkretes Beispiel. Deutschland und Frankreich wollten ein Zeichen militärischer Eigenständigkeit setzen, indem sie den Kampfjet der Zukunft gestalten, dieses sogenannte FCAS-Projekt. Tja, das steht nun kurz vorm Scheitern. Sie kriegen es nicht hin, weil die beteiligten Konzerne da sich in den Haaren liegen. Das ist die europäische Realität. Das sind die Europäer, die Merz jetzt zu mehr Souveränität und mehr Stärke aufruft. Es überwiegen nach wie vor die nationalen Interessen.
Ist das überwindbar oder muss die Not quasi noch größer werden? Wie blickt ihr darauf?
Ich würde sagen, es ist überwindbar. Aber der Weg ist weit. Also du hast es eben angesprochen und ich habe es sehr lange aus der Nähe gesehen. Wir sind auch verschieden und das ist ja auch häufig eine Stärke auf der europäischen Ebene. Wenn der Druck von außen größer wird, glaube ich, werden wir auch zu Fortschritten da kommen. Ich glaube aber viel wichtiger als zum Beispiel militärische Fragen ist, und das haben wir in den letzten Wochen auch gesehen, unsere Wirtschaftskraft wirklich ausspielen. Nicht nur wieder wettbewerbsfähig werden, wieder auch technologisch besser, sondern allein die Masse, die da ist, das ist eine Schwungmasse, die man nutzen kann. Wir haben gesehen, warum ist Trump bei Grönland zurückgeschreckt? Nicht, weil ihm Mark Rutte irgendwas besonders geschickt ins Ohr geflüstert hat, sondern weil Leute im Rest der Welt gesehen haben, mit diesem Mann, der von Deals redet, sind keine verlässlichen Deals zu machen. Der macht das nicht mal mit den Europäern, der droht mit Zöllen. Und Leute haben Geld abgezogen. Leute haben die Zinsen in den USA für Staatsanleihen sind gestiegen.
Und das Europa hat zurückgedroht.
Ja, aber wir mussten gar nichts machen. Das Geld ist rausgeflossen. Trump hat es gesehen. Wenn es rausfließt und es wird in der Zukunft noch mehr passieren, je erratischer er handelt, wird es zu uns kommen. Also wir haben auch schon allein durch sein Handeln jetzt schon Vorteile. Und das wirklich zu verbessern, den Kapitalmarkt zu integrieren, wirklich sozusagen mit offenen Armen für das Geld dazustehen. Das machen wir ja nicht, weil wir quasi mit offenen Händchen aus Frankreich, mit offenen Händchen aus Italien und aus Malta dastehen. Wenn man das schafft, wenn man da rangeht, und da finde ich, da ist der deutsche Kanzler gefragt, da geht es nicht um Atombomben, da geht es einfach um strukturierte Politik in Brüssel. Das ist etwas, was er für, aus meiner Sicht viel zu wenig macht. Und da ist das wirklich der wirkliche Hebel.
An der Stelle stimme ich Markus zu. Es wäre ein Fehler zu glauben, dass Europa jetzt ausschließlich eine Ansammlung von Schwächen sei. Es gibt auch ein paar echte Stärken, die man ausspielen kann. Ich glaube, in der Frage, wie bewegt man Kapital, Innovation, Wirtschaftswachstum, da gibt es viele in Europa, die sagen, da würden wir gerne mehr machen. Da scheitern wir ehrlich gesagt an den Deutschen und ihren klaren Vorstellungen. Und an der Betrachtung ist auch was dran. Und dann kommen die Bereiche, in denen wir leider nie Fortschritt gemacht haben. Und das ist, sobald nationale Egoismen betroffen waren. Die Frage gemeinsamer diplomatischer Vertretung, gemeinsamer nachrichtendienstlicher Arbeit, gemeinsamer militärischer Arbeit. Da kann ich nur sagen, und da bin ich bei dir, Marina, da ist es notwendig, wann, wenn nicht jetzt, in einem Feld substanziellen Fortschritt mal zu machen, um zu zeigen, dass das geht. Das muss auch nicht unbedingt ein Kampfflugzeug sein. Das kann zum Beispiel mal eine echte nachrichtendienstliche Zusammenarbeit sein, so wie die Amerikaner sie nach dem Zweiten Weltkrieg mit Verbündeten organisiert haben. Es gibt genügend Felder, in denen viel gehen würde.
Eine wichtige Frage, die auch zu der Debatte passt, wie können wir unabhängiger werden von den USA, wie kann Europa auch eigenständiger werden, ist etwas, was hier in München auch diskutiert wird auf den Fluren. Wie lange ist Europa noch auf den amerikanischen Atomschirm angewiesen und welche Alternativen gäbe es? Käme dann ein neuer Atomschirm aus Paris, aus London oder gibt es irgendeine europäisierte Variante? Für wie wichtig hältst du das im Sinne eines neuen, selbstbewussteren Europa, auch hier eigene Akzente zu setzen?
Dass diese Debatte hier jetzt tatsächlich geführt wird, zeigt ja, wie tief das Misstrauen gegenüber Amerika sitzt. Mhm. Ja? Also die Amerikaner beteuern, hier auf dieser Konferenz zum Beispiel ist der Unterstaatssekretär von Verteidigungs- oder wie er sich selbst nennt, Kriegsminister Pete Hegseth auch vertreten, der Elbridge Colby. Den habe ich hier erlebt und der beteuerte eben auch, dass die Amerikaner nicht an der nuklearen Abschreckung rütteln. Also nicht ihre Atombomben, die hier in Europa gelagert sind, abzuziehen, gedenken.
Unter anderem in Deutschland.
Unter anderem in Ramstein in Deutschland, genau. Das soll wohl so eine vertrauensbildende Maßnahme sein. Aber wie du sagst, die Debatte ist da, eben weil man weiß, dass man es mit dem Mann im Weißen Haus mit einem unberechenbaren Partner zu tun hat. Und ehrlich gesagt, dass der Merz sich hier auf die Bühne stellt und vor diesem Publikum verkündet, dass er sehr wohl mit Emmanuel Macron über eine europäische nukleare Abschreckung spricht. Emmanuel Macron, Frankreich, hat Nuklearwaffen, ebenso wie Großbritannien, als die beiden einzigen europäischen Mächte. Dass der Merz das hier so ausplaudert, ja, fand ich bemerkenswert.
Wurde auf jeden Fall zur Kenntnis genommen. Ihr kennt euch aus. Wie könnte das denn konkret aussehen? Ist dann von den, ich meine, Frankreich hat jetzt auch nicht so viele Atombomben, wenn ich das weiß, werden dann einfach 3, 4 Deutschland zur Verfügung gestellt? Gibt es eine gemeinsame Verwaltung? Was machen wir eigentlich mit den Atombomben, die es auch in Großbritannien gibt?
Nein, ich glaube, dass es das nicht geben wird, aber die französischen Vorschläge zur Kooperation haben ja viel damit zu tun, dass das der mit großem Abstand teuerste Teil in jedem militärischen Arsenal ist. Das heißt, wenn die Franzosen über Modernisierung sprechen oder an einzelnen Stellen auch von Ausbau, dann hätten sie schon großes Interesse daran, einen Partner zu haben, zum Beispiel Deutschland. Und die gesamte Diskussion über die Frage, wer verfügt eigentlich, finde ich immer eine etwas sonderbare Diskussion, weil sie sich darauf reduziert, kann Bundeskanzler Friedrich Merz sie dann eigentlich einsetzen? Das kann er nicht. Aber das können wir im Bereich der nuklearen Teilhabe ja auch nicht, sondern wir haben uns als diejenigen, die über keine eigenen Atomwaffen verfügen, immer darauf verlassen, dass wir in einem festen Bündnis gemeinsamer Überzeugung agieren und das Wort der Verteidigung dann am Ende gelten wird.
Das heißt, ist das das realistischste Szenario? Deutschland finanziert die französischen Nuklearwaffen und deren Wartung einfach mit, weil ich sag mal, in Geld schwimmen die Franzosen gerade nicht.
Aus meiner Sicht ist das das einzig realistische Szenario. Deutschland wird keine eigenen Atomwaffen entwickeln wollen und wenn es sich an Verträge hält, auch nicht können. Aber das kann man ja
noch. Merz heute auch gesagt hat, dass die geltenden Verträge sind.
Der zweite Punkt wäre eine europäische. Da frage ich, warum sollte denn Frankreich sozusagen nochmal doppelt eine Atomwaffe entwickeln, wenn es schon eine hat? Das hat ein großes Interesse daran, sie allein zu haben. Logischerweise, weil es einfach das Asset für Frankreich ist. Also ist die vernünftige Lösung nur eine Kooperation mit Frankreich, wo man finanziell sich beteiligt, wo man vielleicht auch, du hast es angesprochen, die haben nicht sonderlich viele und sie haben vor allen Dingen nicht sonderlich viele verschiedene. Also sie haben strategische Atomwaffen, wo man quasi interkontinental eine andere Stadt auslöscht, aber nichts dazwischen, das zu bezahlen.
Aber nur, dass ein Laie, wie ich das verstehe, würde das schon als Abschreckung reichen oder würden andere Atommächte sagen,
nein, die deutsch-französische Geschichte da? Der Illusion darf man sich jetzt nicht hingeben, dass Deutschland, dass die Europäer den Nuklearschirm der Amerikaner ersetzen könnten. Mhm. Deswegen habe ich auch so ein bisschen ein Problem mit dieser Diskussion, so ja, intellektuell anregend sie auch sein mag. Aber sie lenkt ein Stück weit davon ab. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, diese Debatte wird wie so eine Abkürzungsdebatte geführt, nach dem Motto, na, vielleicht sparen wir uns irgendwie die ganzen Milliarden, die wir jetzt irgendwie in neue Panzer und Fregatten und Drohnenschwärme investieren müssen, indem wir einfach ein paar Bömmchen bauen. So ist es natürlich nicht. Also es wird kein Weg dran vorbeikommen, dass wir, wie es immer heißt, konventionell aufrüsten, also in Streitkräfte, in Material. Und es geht darum, die Amerikaner, solange es eben geht, an unserer Seite zu halten und von ihrem Atomschirm zu profitieren.
Ich möchte mit euch auch noch über die Verheißung oder vielleicht auch Gefahren dieses Szenario 2 reden, dem Bündnis der Mittelmächte. Auch Europa bastelt an einem Plan, der in diese Richtung geht. Wir haben über das Mercosur-Abkommen, Handelsabkommen gesprochen, den Indien-Deal, dann gibt es Partnerschaften mit dem indopazifischen Raum. Die Frage ist, wie realistisch und wie fruchtbar sind diese neuen Bündnisse? Vielleicht auch die Frage, wie moralisch sauber sind sie? Der kanadische Premier Mark Carney hat die Idee dieser neuen Achse in Davos sehr zugespitzt formuliert und auch da hören wir noch einmal kurz rein.
We are no longer just relying on the strength of our values, but also the value of our strength. The middle powers must act together because if we're not at the table, we're on the menu. But I'd also say that great powers can afford for now to go it alone. They have the market size, the military capacity, and the leverage to dictate terms. Middle powers do not. But when we only negotiate bilaterally with a hegemon, we negotiate from weakness. We accept what's offered. We compete with each other to be the most accommodating. This is not sovereignty. It's the performance of sovereignty while accepting subordination.
Also er sagt, wir verlassen uns nicht länger oder sollten uns nicht länger auf die Stärke unserer Werte verlassen, sondern auf den Wert unserer Stärke. Und wenn wir nicht am Tisch sitzen, landen wir auf der Speisekarte. Und dann mit Blick auf die USA und diese Unterwürfigkeit, die man zum Teil gerade gegenüber Trump beobachten konnte. Wir stehen da im Wettbewerb miteinander, um es Trump oder den USA, der Großmacht, am meisten recht zu machen. Das aber sei nicht Eigenständigkeit, sondern die Simulation von Eigenständigkeit, während man Unterwürfigkeit akzeptiert. Sehr schön formuliert. Wie sehr hat Mark Carney aus deiner Sicht da recht, Marina?
Er hat die Dinge beschrieben, wie sie sind. Er hat aufgeräumt mit der Illusion, dass es so etwas wie eine regelbasierte Weltordnung überhaupt noch gibt. Und er hat die Alternativen aufgezeigt, des Miteinanders von Mittelmächten. Und du hast eben, Markus, von Bündnissen gesprochen. Ich denke gerade darüber nach, ob Bündnisse tatsächlich das richtige Wort sind, weil Bündnisse tatsächlich fest anmuten und
so ein amtlicher Vertrag, ne? Ja. Der für immer gilt.
Aber das wird alles sehr situativ werden, sehr, wie es immer so schön heißt, transaktional. Gibst du mir, gebe ich dir. Das wird sehr, sehr anstrengend werden. So ein bisschen hier was beim Thema Rüstungszusammenarbeit, hier ein bisschen neues Handelsabkommen, in der Hoffnung darauf, dass das durch Krisenzeiten hindurchträgt. Aber Bündnisse, ich glaube, neue Bündnisse, wie wir sie als NATO, als EU kennen. Nee, die Zeit ist fürs Erste jedenfalls vorbei.
Ein Zusammenwirken ist von Carney schon gemeint gewesen, ob man es dann Bündnis nennt oder nicht. Georg, meinst du, sowas kann dauerhaft funktionieren?
Also da tue ich mich mit einer Prognose schwer. Übrigens ist ja manches von dem, was Merz hier heute im Bayerischen Hof gesagt hat, das reimt sich ja auf das, was wir da in Davos gehört haben. So ein Überschuss am Moralischen, und da müssen ein bisschen vorsichtiger sein.
Das hat er sehr kritisiert, auch die deutsche Außenpolitik, dass man da sehr mahnend in der Vergangenheit unterwegs war, ohne eigene Stärke zu haben.
Und das sehen wir heute schon an einzelnen Stellen. Er fährt nach Saudi-Arabien und sagt eine Frage zu Menschenrechten, die möchte ich öffentlich nicht beantworten. Unsere Exportpolitik, was Waffen angeht, gegenüber Indien.
Und da hat eben auch Robert Habeck schon eine Schneise
absolut wird sich verändern. Ja, und da gibt es eine Form von Pragmatismus, die ich auch für richtig und notwendig halte. Ich hoffe aber auch, dass all diejenigen, die diese pragmatische Politik jetzt machen, auch sehen, wo eine solche pragmatische Politik dann auch besser enden sollte.
Nenn mal ein Beispiel.
Pragmatische Politik, würde ich sagen, haben wir in den vergangenen Jahrzehnten gegenüber Russland gemacht. Und die Politik war viel zu pragmatisch und hat uns dahin geführt, wo wir heute sind. Unsere Politik gegenüber China war überaus pragmatisch, und zwar seit Tiananmen. Und heute reden wir über zu große Abhängigkeiten. Und ich bin auch schon bei allen Schwierigkeiten, in denen Europa heute steckt, davon überzeugt, dass das Konzept davon, in einer Gesellschaft zu leben, in denen es demokratische Rechte gibt, in denen es den Menschen von Generation zu Generation besser gehen sollte, in dem das staatliche Ziel am Ende das Wohlbehalten der Menschen ist, die in diesen Staaten leben, dass das etwas ist, was für viele Gesellschaften und für viele Länder an Attraktivität nicht verloren hat. Also werden wir jetzt pragmatisch in Ordnung, aber bitte nicht zynisch, und erinnern uns schon daran, dass dieses Europa auf nichts anderem gebaut ist als auf Werten, und dass es nur die letztlich zu verteidigen gibt.
Markus, brauchen wir einen solchen Appell wie von Carney gar nicht, von wegen übertreibt es nicht mit eurer Moral in der Außenpolitik?
Ja, ich finde das fast schon ironisch an der Sache ist, dass wir sehr despektierlich gerade über Werte reden. Das ist so ein bisschen was von gestern. Wir sind jetzt in der harten Welt.
Das war ein Unterton der Carney-Rede, muss man sagen.
Auch der Merz-Rede, ne? Der sprach ja von normativem Überschuss und hat an dem Moment, ich hatte mir nur kurz das Manuskript angeschaut, er ist da leicht vom Manuskript abgewichen. Es wirkte so, als wollte er diesen Moment auf der Bühne echt auskosten. So, ne? Also da ist eine gewisse Lust daran, Moral jetzt
zu nehmen. Leberhaken und gegen Annalena Baerbock. Ja?
Aber das zu der Debatte, die wir gerade führen über Bündnisse. Ich sag, das ist ironisch, dass das jetzt eigentlich so ein bisschen abwertend gesehen wird. Und man sieht gerade, wenn man sich diese Bündnisse mal wirklich vorstellt, gerade wenn es ernst wird, braucht man die ja nicht, wenn es halbwegs oder mittelgut läuft. Aber wenn es ernst ist, dann braucht man im Prinzip auch die gleichen Überzeugungen und die gleichen Werte, damit dieses Bündnis geschlossen bleibt. Also das heißt, wir sprechen jetzt sehr abfällig teilweise über etwas, was so ein Mittelmächte-Bündnis überhaupt erst zusammenhalten würde. Und das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit irgendwann, weil natürlich werden ja diese tollen, nach kanadischem Gedankengut sozusagen zusammengeschmiedeten Länder auch getestet von den Großmächten, von China, von den USA. Da gibt es Angebote, da gibt es Versuche, die rauszulocken. Und was hält die dann weiter zusammen?
Also Saudi-Arabien hat meines Wissens bisher noch nicht erklärt, dass jetzt das Ende der Kooperation mit den USA ansteht und man sich voll auf Deutschland und die EU konzentriert.
Gerade bei Saudi-Arabien auch interessant zum Thema Werte. Früher sind wir in der Welt unterwegs gewesen und haben gesagt, naja, wenn alles hinhaut, dann können wir euch vielleicht auch ein paar Waffen verkaufen. Jetzt laufen wir hin und wir wollen sie euch verkaufen, weil die Amerikaner sie euch auch verkaufen wollen. Aber wir wissen, Waffenverkauf schmiedet uns zusammen und deswegen kauft unsere.
Und
vieles dreht sich in dieser
neuen Weltordnung. Und da wir hier in einem journalistischen Format sitzen, würde ich schon sagen, eine grobere Verletzung von Rechten als das Zersägen von Oppositionellen, die zugleich Journalisten sind, hat es nun ehrlich gesagt in der jüngeren Weltgeschichte auch selten gegeben. Und ich finde es auch gut und richtig, daran beständig zu erinnern. Ich würde in meinem Fall sagen, und übel zu nehmen.
Ja, das hat der Bundeskanzler nicht getan.
Georg erinnert an den Mord an Kamal Khashoggi, der in Istanbul im Konsulat getötet und dann mit der Knochensäge zerteilt wurde, bevor er dann entsorgt wurde, offenkundig auf Veranlassung des saudischen Kronprinzen. Marina, du wolltest was sagen.
Ja, ich meine, diese Debatte jetzt über normativen Überschuss, wenn der Kanzler das so sagt, er suggeriert ja, dass wir tatsächlich, dass wir früher blind gewesen seien vor lauter Moral. Ihr habt die Waffenexporte angesprochen, ihr habt die Beziehungen zu Russland, zu China angesprochen. Es ist ja nicht so, dass jetzt deutsche Politik auf ausschließlich moralischem Fundament gebaut gewesen ist. Also da haben wir jetzt irgendwie auch ein Stück weit so ein Zerrbild von Wirklichkeit. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Friedrich Merz überreißt, welche Folge dieser neue Bravado, dieses neue Selbstbewusstsein, Moral, bräunig, leicht überspitzt gesagt, haben könnte. Denn ein Stück weit hat sich Deutschlands Softpower, Deutschlands Ansehen in der Welt, seine Zugänge, diplomatisch tätig zu sein, eben auch daraus gespeist, dass es auf Basis seiner verbrecherischen Geschichte eben einen moralischen Anspruch formuliert hat, dass es gehört wurde, wenn es von Recht und Unrecht gesprochen hat bei der Vermittlung von Konflikten. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, wenn wir jetzt, wie Markus das treffend beschrieben hat, durch die Welt reisen und irgendwie unsere Waffenarsenale den Leuten da anbieten und zum Verkauf stellen, dass wir damit ein Stück weit eben auch unsere Glaubwürdigkeit, unser Ansehen und damit auch unsere Macht ein Stück weit hintanstellen.
Also bei den drei Szenarien für eine neue Weltordnung, die ich hier mal in den Raum gestellt habe, habt ihr alle gesagt, dieses Konzept Fragmentierung der Weltordnung, da wird es nicht drauf hinauslaufen, da glauben wir nicht dran. Wenn ich aber das jetzt mal unsere bisherige Diskussion so zusammenfasse, würde ich sagen, an diese Carney-Strategie, das Bündnis der Mittelmächte, die das, was es bisher gab, die enge Anlehnung an die USA ersetzt, so richtig glaubt ihr nicht daran, ne?
Ich glaube, es gibt zwei wichtige Fragen, die eigentlich mitbestimmen, sozusagen, wie sich das künftig ordnen wird. Das eine ist, wie stark wird eine Konfrontation zwischen den USA und China? Läuft das im Prinzip sozusagen so weiter, wie es bisher ist? Sozusagen kalt. Man versucht, sich in eine bessere Position zu bringen. Man versucht, Abhängigkeiten zu schaffen mit seltenen Erden. Und also bleibt es auf so einer Ebene oder gibt es wirklich einen scharfen Konflikt? Das wird ja die ganze Welt dann herausfordern, sich da zu positionieren, nochmal anders. Und ein anderer wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, wie stark verändert die Politik von Trump die Art und Weise, wie Geld und Kapitalmärkte auf der ganzen Welt funktionieren. Also jetzt ist ja sozusagen, man kann was anlegen, es ist sicher, es gibt Renditen, die Ströme sind im Prinzip relativ klar. Wenn das sozusagen auch noch stärker aus den Fugen gerät, dann wird es auch Auswirkungen auf die Frage haben, sozusagen wo positionieren wir uns und wie scharf wird die ganze Sache.
Für das, was wir debattiert haben, der Wunsch nach einem stärkeren Europa, handlungsfähigeren Europa, wäre die Voraussetzung, wir haben es eben schon kurz angeschnitten, dass Europa stärker als in der Vergangenheit an einem Strang zieht, auch eine gemeinsame Identität, Solidarität entwickelt. Aber während wir hier in München darüber diskutieren, erscheint die europäische Ordnung selbst ziemlich durcheinander. Es gibt da zumindest Indizien für die anfängliche Euphorie über ein neues, besseres Miteinander zwischen Berlin und Paris, die sich mit der Merz-Kanzlerschaft verbunden hat, die ist verflogen, würde ich fast sagen. Das Verhältnis wirkt wieder deutlich kühler. Der alte Motor stottert. Gleichzeitig basteln andere an neuen Achsen, etwa zwischen Berlin und Rom. Merz, Meloni. Die Frage ist, wer definiert Europas Linie, wenn die USA sich zurücknehmen? Im Wahlkampf, Marina, hatte Friedrich Merz versprochen, wir werden der deutsch-französischen Freundschaft neuen Schwung verleihen und wir werden unsere Zusammenarbeit auf allen Ebenen weiter vertiefen. Ist es schon eins von vielen nicht eingelösten Wahlversprechen von Friedrich Merz oder arbeitet er nach wie vor daran? Es ist nur schwer zu erkennen.
Da ist was kaputt gegangen. Also im letzten Jahr gab es noch dieses sommerliche Treffen Merz bei Macron in Toulon und dann kam der Macron zu Merz ins Gästehaus der Bundesregierung da am Westrand Berlins. Alles total schön, schöne Bilder, gutes Essen, schöne Laune, Händchen halten und so weiter. Aber dieser Geist, wie du sagst, der ist tatsächlich längst verflogen und das hat viel zu tun mit der Positionierung Frankreichs etwa im Mercosur-Abkommen, dem Handelsabkommen mit lateinamerikanischen Staaten.
Wo sie auf Druck der eigenen Agrarlobby dagegen waren?
Ganz genau. Es hat viel zu tun eben auch mit in der Streitfrage, wie umgehen mit den eingefrorenen russischen Vermögen, wenn es darum geht, die der Ukraine zu übermitteln für ihren Abwehrkampf. Da gab es ja Ende letzten Jahres einen Streit, den Merz verloren hat, wo er Macron eben nicht an seiner Seite gehabt hat. Und es mehren sich eben diese Konfliktfelder über all die Zeit. Und wir haben diese Woche dieses Interview von Macron gehabt, unter anderem erschienen der Süddeutschen Zeitung und da ist nicht mehr von seinem Freund Merz die Rede. Da ist ein ziemlich harter, konfrontativer Ton gegenüber Berlin angeschlagen und wenn man hier in Berlin im Kanzleramt mit Leuten über Frankreich spricht, muss ich sagen, staune ich manchmal über die Kühle, die da anklingt.
Aber ist dann nicht unsere hier gemeinsam am Tisch entworfenen Szenarien für ein stärkeres, handlungsfähigeres Europa, was sich gegenüber anderen Kräften in der Welt auch künftig stärker behaupten kann, ist das nicht Makulatur? Weil wenn es die deutsch-französische Achse nicht funktioniert, auch als Motor, ist das dann nicht alles obsolet, Markus?
Also ich glaube, erstmal fing das mit einer großen Unterschätzung der Komplexität der deutsch-französischen Beziehung durch Friedrich Merz an. Also dass man da einfach am Élysée ist und dann ist man am Mittelmeer mal und dann, wenn man nur mal richtig das will, dann klappt das auch
über
wieder.
Über Olaf Scholz hieß es ja, er habe es verweigert, mit Macron einen Rotwein zu trinken. Dazu war Merz immerhin bereit.
Genau. Also Auf der persönlichen Ebene ist es schon mal gut gestartet. Aber da sind natürlich auch Gegensätze. Und genau deswegen ist ja auch ein deutsch-französischer Kompromiss so wertvoll, weil er sehr viele Gegensätze in Europa überwindet, wo er dann auch viele andere Länder quasi mit reinholt. Er holt ja Schweden mit und auch genauso Portugal, weil das die Werte und die Vorstellungen, die diese Länder haben, dann quasi von Deutschland und Frankreich schon mitverarbeitet wurden. Ich glaube, jeder, der sagt, jetzt können wir mit Italien das machen, das verkennt die Lage. Frankreich ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU, ist diplomatisch in der Weltklasse unterwegs, ist ein Mitglied im Sicherheitsrat, hat die Atombombe, also ist durch kein anderes europäisches Land sozusagen auf dieser Ebene zu ersetzen. Ich glaube trotzdem, dass es weiter möglich ist und dass der Druck auch da ist. Wir haben nur einen französischen Präsidenten gerade auch, der innenpolitisch gar nichts mehr reißen kann, der seinen einzigen sozusagen noblen Abgang durch eine starke zumindest Position außenpolitisch markieren kann und der nicht mehr diese ganzen Prozesse mit Merz bis zum Jahr 2027 bis zum Mai durchspielen wird. Und ich muss auch sagen, ich teile persönlich seine Analyse von dem, was in Europa passieren muss, also die von Macron. Ich wundere mich nur, dass so ein intelligenter Mann Deutschland immer wieder falsch rum anpackt. Also immer wieder als erstes über die Eurobonds reden muss, anstatt einmal über den Agrarhaushalt. Und ich glaube, wenn da ein bisschen auf dieser Seite Bewegung wäre, ist auch auf der anderen Seite.
Also du würdest ihm raten, nicht so sehr über Eurobonds, das heißt, dass Europa gemeinschaftliche Schulden macht, zu reden, sondern warum soll er lieber über den Agrarhaushalt reden?
Naja, Marina hat gerade die Stimmen aus dem Kanzleramt erwähnt. Da gibt's immer die Sorge, und das war nicht jetzt nur in dem Kanzleramt so. Man wird von Frankreich über den Tisch gezogen. Es geht ums Geld. Die wollen im Prinzip eine Finanzierung, selbst am Ende bei der Atomwaffe. Die wollen deutsches Geld für ihre Probleme. Und stattdessen, was nicht gemacht wird, werden die Anachronismen dieser EU, von der es jede Menge gibt, dass weit über die Hälfte in Agrarsubventionen fließt, werden nicht angegangen. Und wenn der nächste Haushalt verhandelt wird, dann spielt sich dort auch aus französischer Sicht wieder nichts ab. Es wird einfach wieder 7 Jahre festgeschrieben. Und da hätte ich ein Angebot von Macron erwartet. Oder eine Frage nach den Atomwaffen. Oder nach dem, wie stellt man sich eigentlich bei der UN auf? Solche Dinge. Und da kommt nichts. Also da ist er der französische Präsident, der sein Pulver komplett trocken hält und ansonsten noch viele gute Vorschläge hat, was Deutschland noch machen könnte.
Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Merz es sich echt auch zu leicht macht. Ne? Der stellt sich jetzt hier hin und attestiert den Europäern, Leute, ihr habt den Schuss nicht gehört. Ja? Also es war ja ein ganz klarer Appell, seht die Tragweite dieses Moments. Das war ja ein Vorwurf, den er da gemacht hat. Und das ist irgendwie auch wieder typisch Merz, sich auf eine Bühne zu stellen, in Scheinwerferlicht und zu kritisieren, rumzukritteln. Was nützlicher wäre in so einer Situation, und irgendwie habe ich den Eindruck, hat ihn da die Lust noch nicht so ganz zugepackt, ist halt tatsächlich irgendwie sich in langwierigen, nächtlichen Verhandlungen um Kompromisse zu bemühen. Das muss passieren.
Für all diejenigen, die pessimistisch sein wollen, liefert die jüngere Geschichte und auch die letzten Wochen wirklich reichlich Anschauungsmaterial. Ich würde allerdings sagen, dass zu den vielen Beschwörungen, was Europa jetzt mal tun müsste, eine substanzielle Veränderung eingetreten ist. Und das ist, zum ersten Mal ist Geld dafür da, das zu tun, was man eigentlich tun will. Und es ist ganz wesentlich deutsches Geld da, was auf der einen Seite in anderen Teilen Europas Begehrlichkeiten weckt und wie immer, wenn es um Deutschland geht, aber auch so ein bisschen Befürchtungen.
Du meinst unsere 9 Milliarden Schulden für die Rüstung und für die Infrastruktur?
Wir sind diejenigen.
Und da hat der Franzose ja nicht so viel von.
Na, aber wir sind diejenigen, die im Zweifel heute sagen können, wir bauen die stärkste konventionelle Armee. Wir sind diejenigen, die eine Reihe von Schritten in Richtung hin zu europäischer Autonomie heute tatsächlich wahr werden können. Und die politische Kunst wird darin bestehen, jetzt möglichst viele in Europa für dieses Unterfangen zu gewinnen und mitzunehmen und zum Beispiel Felder zu identifizieren, in denen man einmal diese nationalen Egoismen hinter sich lassen kann. Ich nenne mal 2 Beispiele. Ich glaube, dass es manchmal einfacher sein kann, etwas, was noch nicht existiert, aufzubauen, anstatt mit dem Ellenbogen zu gucken, wer jetzt eigentlich auf was verzichten muss. Wir wissen alle, dass wir im Bereich der Cyberabwehr überall in Europa nicht gut genug sind. Baut da jetzt jeder was auf? Oder kann man das von Beginn an mit einer europäischen Komponente denken? Gleiches gilt beispielsweise im Bereich der Drohnen. Also ein Feld zu suchen, in dem die normalen Gründe, die wir alle kennen, warum wieder nichts passiert ist, vielleicht nicht so stark zum Tragen kommen. Und wo wir es schaffen, mit einem guten Beispiel, mit dem man zeigen kann, was möglich wäre, Fortschritt zu erreichen.
Auch da noch anknüpfend, ein Beispiel, was auch interessant ist, ist die Überlegung, ob eine irgendwann mal zu bildende Friedenstruppe für die Ukraine quasi keine deutsche oder französische oder polnische ist, sondern eine europäische, die dann auch eine neue Struktur hat, aber nur für diese Friedenstruppe, aus der sich dann wieder was Neues entwickeln kann.
Ja, ich frage mich ja schon, wenn ich auch unsere Diskussion beobachte, von uns allen kam am Anfang eine gewisse Wertschätzung dafür, wie Friedrich Merz auch hier in München aufgetreten ist, dass er ein selbstbewussteres Europa fordert, dass er sagt, hier, es gab eine Zeitenwende und dem müssen wir uns anpassen und sich irgendwie ja auch als europäische Führungsfigur anbietet. Dann haben wir aber gleichzeitig einfach das strukturelle Problem, dass Deutschland und Frankreich, insbesondere Merz und Macron, eine andere Vorstellung für Europa haben, andere Modelle da auch im Kopf haben. Man hat das diese Woche erst beim Industriegipfel in Antwerpen gesehen. Da hat Macron eben quasi wieder für EU-Schulden und auch eine Buy-European-Strategie, also Europe-First-Strategie, plädiert, während Merz Europa auch ganz wichtig findet, aber eher gesagt hat, wir müssen schlanker werden, um dann fitter zu werden für eine Deregulierungsstrategie. So, das sind unterschiedliche Modelle. Aber wenn Merz, was wir einerseits gut finden, mit so einem Führungsanspruch auftritt, muss er dann nicht erstmal die Hausaufgaben machen und irgendwie einen Interessensausgleich zwischen Deutschland und Frankreich hinbekommen, wo auch dazu gehören würde, auf eigene deutsche, urdeutsche Positionen, so wie er sie zumindest sieht, zu verzichten?
Ja, ich glaube nur, die Vorstellung ist die falsche, dass man das irgendwann beendet hat. Das ist immanent in diesen beiden Ländern. Da gibt es unterschiedliche, im wahrsten Sinne des Wortes, Philosophien. Und die müssen sich für jeden einzelnen Schritt sozusagen ausbalancieren. Und die sind mal mehr auf der französisch-protektionistischeren Seite und die sind mal mehr auf der deutschen, mehr offener Markt, mehr Wettbewerb Seite. Also ich glaube nicht, dass man das final sozusagen klären kann. Das geht einfach weiter und man muss das sozusagen in den eigenen Ländern machen und parallel, die Welt wird komplexer, es gibt mehr zu tun, man hat mehr Stress, eben auch gleichzeitig für Europa, und da ist aus meiner Sicht der deutsche Kanzler die zentrale Figur. Er muss mehr Angebote machen als Macron und er muss es aber auch stärker führen.
Merz ist hier rhetorisch vorgeprescht, aber ihm droht das Schicksal Macrons, wenn er seinen Worten keine Taten folgen lässt. Wir erinnern uns vor ein paar Jahren nach seinem Amtsantritt Macron mit dieser großen Sorbonner Rede, Vision für Europa. Ich würde jetzt diese beiden Reden hier nicht gleichsetzen, aber doch die Ambition bei Merz war schon sehr, sehr deutlich hier, einen europäischen Führungsanspruch. Wenn er da jetzt nicht viel stärker in die Vermittlung, ins Gespräch, in die Diplomatie auf europäischer Ebene geht und ja, auch tatsächlich heilige Kühe opfert für uns, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Berlin sich öffnen wird müssen für eine gemeinsame Verschuldung auf europäischer Ebene. Wenn er das nicht tut, dann wird er ja als guter Rhetoriker hier in Erinnerung bleiben, aber nicht als prägender Kanzler.
Wir haben jetzt hier in knapp einer Stunde die neue Weltordnung skizziert. Von mir aus wäre sie damit auch beschlossen. Mal gucken, was daraus gemacht wird. Ich nehme mit, dass es sehr viel mühsamer wird, aber letztlich auch nicht ganz ohne Hoffnung wir aus den aktuellen Debatten rausgehen können. Und der Bundeskanzler hat gesagt, wenn wir es richtig machen, können wir auch alle gestärkt aus dieser großen Unordnung, in der wir uns gerade befinden, hervorgehen. Teilt ihr diesen Hoffnung bei allen Dingen, vor denen man natürlicherweise warnen muss, was wir hier auch getan haben?
Also diese Hoffnung würde ich überhaupt nie aufgeben und ich würde sagen, das ist in meinem etwas längeren Berufsleben war ich schon an so viel Weltuntergangsszenarien beteiligt, die dann alle nicht eingetreten sind, dass ich mich ohnehin für so einen milden Optimismus entschieden habe. Aber es gilt schon das, was wir hier am Tisch besprochen haben. An viel zu vielen Stellen sind vielleicht nicht immer die Lösungen, aber die Lösungswege im Grunde seit langer Zeit bekannt. Und die Frage, bringen wir jetzt als Europäer, aber auch wir als Deutsche diese Kraft auf, an manchen Stellen uns von Liebgewordenem zu verabschieden, Geschwindigkeit aufzunehmen und zu handeln, das wird letztlich darüber entscheiden, ob wir in einem Jahr sitzen und sagen, besser ist nicht geworden.
Was sagen wir in einem Jahr, Marina?
Da fragen wir uns, ob Vance zur Münchner Sicherheitskonferenz kommt. Und ich hoffe, dass wir sagen werden, die Merz-Rede von 2026 gab einen Ruck, der dann durch Europa ging.
Was macht dir Hoffnung, Markus?
Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir besser dastehen heute als vor 2-3 Wochen. Weil wir Dinge gesehen haben, bei allem Ärger, den wir jetzt auf EU-Ebene aus meiner Sicht eher das Klein-Klein sehen, wir haben gesehen, dass Trump zurückweicht. Und unsere Waffe ist der Markt. Und wenn wir in den anderen Feldern auch noch Schritte gehen, wissen wir, die erratische Politik von Trump hilft uns sogar, ohne dass wir was machen. Und das hatte ich Dezember 2025 noch nicht gesehen. Nach Grönland habe ich es gesehen. Und das ist etwas, was mir Hoffnung macht.
Schön. Ich weiß, ihr steckt tief drin in geostrategischen, sicherheitspolitischen Überlegungen. Deshalb umso schöner, dass ihr mir jeweils noch eine Rubrik mitgebracht habt mit Dingen, die für euch in dieser Woche auch noch von Relevanz waren. Und wir fangen, Markus, mit deiner Rubrik an.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Also, ich konnte mir nicht ausdenken, dass der Bundessprecher einer Partei namens AfD am Sonntag in einer Talkshow sagt, also Verwandte zu beschäftigen, also das hat wirklich ein Geschmäckle, das ist zwar rechtlich nicht zu beanstanden, aber irgendwie doch schon ziemlich komisch und 2 Tage später dann zugeben muss, dass er auch die Frau eines Kollegen beschäftigt. Also kann ich mir so nicht ausdenken, aber passiert.
Klingt fast schizophren. Es ist ja wirklich ein Phänomen, wie viele Enthüllungen in den letzten Tagen aufgrund journalistischer Recherche da rauskam, dass diese Partei, also Vetternwirtschaftsbeschäftigungsverhältnisse noch und nöcher und das in einer Partei, die ja bisher zumindest wirklich mit ganz breiter moralischer Brust aufgetreten ist und von wegen gesagt hat, die Altparteien, das sind korrupte Eliten, denen geht's nur quasi um den eigenen Vorteil. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir über eine solche Kaskade von Enthüllungen von hochproblematischen Beschäftigungsverhältnissen der Verwandtschaft bei anderen Parteien in dieser Form nicht erinnern.
Familie ist halt wichtig in der AfD, ne? Sieht man. Das ist
die
wirklich,
Familienpartei.
Also da es ja eine Partei ist, die eine besondere Nähe irgendwie auch zum Trump-Lager sucht, würde ich sagen, das ist ja, in den USA sind ja richtige Formen von Bereicherungsdiplomatie noch in ganz anderen Bereichen irgendwie möglich. Insofern ist die AfD auch da vielleicht nur
Modell,
auf der Suche nach Jared einem Modell.
Ja. Wie viele extra Milliarden der Trump-Clan aus dieser Präsidentschaft generiert hat, ne? Das kann man, glaube ich, gar nicht zusammenrechnen. Damit sind wir bei deiner Rubrik, Marina.
Da musste ich laut lachen.
Jetzt kommt's.
Und zwar über das Gerücht, wonach Angela Merkel eine Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin wäre.
Angeblich von den Grünen verbreitet und aufgesetzt.
Ja, also da dachte ich, okay, also für einen kleinen Moment habe ich mich der Vorstellung hingegeben, Angela Merkel, wie sie dann nächstes Jahr dann nach Bellevue einzieht und dann da residiert. Wobei ich glaube, die ziehen ja gerade aus, weil der Laden da saniert werden muss. Ne?
Ich glaube, Sie müsste an den Hauptbahnhof ziehen.
Sie müsste an den Hauptbahnhof
ziehen, in diesem Neubau.
In diesem Modulbau, genau. Und dann so als ewige Rivalin, als Nemesis von Friedrich Merz dem Staat übersteht. Also das fand ich, war eine reizvolle kleine Fantasie. Ist natürlich überhaupt nichts dran. Sie hat es auch dementiert, mein Gott. Aber es zeigt irgendwie in gewisser Weise auch, also dass wir uns damit beschäftigt haben, zumindest irgendwie für einen halben Vormittag lang. Ja, wie fantasielos wir leider inzwischen in der Bundespolitik in Berlin auch sind, wenn es um Frauen für das höchste deutsche Staatsamt geht. Da ist, glaube ich, noch Luft nach oben.
Angela Merkel hat das gleich dementieren lassen. Ich sag mal so, für alle, die Hoffnung hatten, dass nach Frank-Walter Steinmeier mal wieder ein großer Redner oder eine große Rednerin in dieses Amt kommen, da wäre Merkel jetzt auch nicht die Lösung gewesen. ihr glaubt auch, also die Frau ist durch mit hohen Ämtern, ja?
Ich glaube, Angela Merkel, so wie ich sie einschätze, wird auf keinen Fall eine Situation eingehen, wo sie vielleicht im ersten Wahlgang durchfällt.
Ich glaube, dass man viel über sie sagen kann, aber ich glaube, dass sie eine seltene Gabe in der Politik besitzt, und das ist, sie kann aufhören. Und sie hat aufgehört, und ich kann jedenfalls nicht erkennen, dass sie auf der Suche nach irgendetwas ist, jedenfalls nicht nach einem hohen Amt.
Und jetzt kannst du bei uns aufhören, Georg.
Erkenntnis der Woche.
Ja, das tut mir echt leid, dass ich nochmal zu Trump zurück muss. Man wäre jetzt eigentlich gerne an einer anderen Stelle. Aber die Erkenntnis der Woche ist für mich die, wie ich finde, dann doch atemberaubende Entscheidung, CO2, jetzt ich übersetze es mal technisch, als eigentlich nicht mehr schädlich, bedrohlich für die Welt zu erklären. Wir sitzen hier im Bayerischen Hof und jetzt nicht im ersten Jahr, wo wir darüber reden, wie rüsten wir eigentlich, wie bereiten wir uns auf andere Zeiten vor, obwohl wir eigentlich alle wissen, dass die größte Bedrohung, die es auf dieser Erde gibt, der menschengemachte Klimawandel ist. Dass es das ist, was eigentlich alle Ressourcen und jede Form von Zusammenarbeit bräuchte. Und jetzt fallen wir zurück in Zeiten und verlieren den Blick für das wirklich Wichtige und Wesentliche. Und die orangefarbene Abrissbirne hat jetzt nochmal richtig bitter zugeschlagen. Ich fürchte, andere werden folgen. Und das hat mir in den letzten Tagen fast am meisten schlechte Laune gemacht.
Lasse dir nicht ganz verderben. Ich danke euch sehr für eure Gedanken, vor allem für die Zeit, die ihr mitgebracht habt, hier eine Stunde zu diskutieren. Ich weiß, ihr habt viele Termine, führt Interviews, umso mehr weiß ich das zu schätzen. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes, ereignisreiches Wochenende in München.
Vielen Dank.
Danke.
Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hanna Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.